Der Tempel ist eingeweiht. Und das zeigt sich vor allem dadurch, dass Gottes Herrlichkeit eingezogen ist. Das hat er gemacht am Ende des zweiten Mosebuches, als die Stiftshütte fertig gebaut war. Da ist er eingezogen. Gott zieht bei seinem Volk ein und sagt, ich wohne unter meinem Volk. Und das hat er noch einmal jetzt hier gemacht beim Salomonischen Tempel. Bei dem Tempel, da hat er gesagt, da bin ich jetzt zu Hause. Ich bin jetzt nicht mehr in einem Zelt unterwegs, ich bin in einem Haus unterwegs. Und dann, der Tempel wurde ja später zerstört. Und vorher ist die Herrlichkeit Gottes ausgezogen. Also wenn ihr mal das Hesekiel-Buch lest, oh, ich bin beim Kapitel gerade nicht sicher, ich meine, es ist Kapitel 10, guckt selber einfach nach. Dann kommt ihr ein bisschen zum Bibelstudium. In Kapitel 10 sage ich jetzt, zieht die Herrlichkeit Gottes aus, hin auf den Ölberg. Und gewissermaßen bleibt sie dort. Und dann wird der Tempel zerstört. Gott ist von seinem Volk ausgezogen. Er ist zwar irgendwie noch da, er ist Richtung Osten gezogen, wo die jetzt in Verbannung sind. Aber dann, als der nächste Tempel gebaut wird, kommt die Herrlichkeit Gottes nicht zurück. Der Prophet Haggai sagt dann, das Haus wird eine größere Herrlichkeit haben als das erste. Und das hat sich in zwei Sachen dann erfüllt. Einmal, dass tatsächlich der zweite Tempel einen viel größeren Tempelbezirk hatte. Der König Herodes hat den Juden gesagt, ihr dürft den Tempel renovieren. Und die haben gesagt, ja, woher sollen wir wissen, dass du nicht dann, wenn wir alles abgebaut haben, dass du uns dann alles streichst und sagst, nö, jetzt dürft ihr nicht mehr. Haben wir schon mal gewissermaßen erlebt. Und dann sagt er, ihr dürft erst einmal alle Materialien sammeln. Hier habt ihr einen Blankoscheck, holt euch alles und dann fangt ihr an zu bauen. Und während der Zeit wurde der Tempelbetrieb nie eingestellt. Und als Jesus lebte, waren es gerade 47 Jahre und ich glaube, es waren dann noch mal 10 Jahre drauf. Da bin ich mir auch nicht mehr sicher. Aber zu Jesu Zeit war der Tempel immer noch im Bau. Und der wurde dann 70 nach Christus zerstört. Allerdings haben wir trotzdem noch zwei Einzüge in den Tempel in der Geschichte und einen noch für die Zukunft. Einmal bei Jesu Taufe. Da wurde Jesus als der Tempel Gottes geweiht, weil Jesus eben ja durch, also all die Dinge im Tempel sind ja ein Bild für Jesus, der Tempel selber ist ein Bild für Jesus, als die Wohnung Gottes unter den Menschen. In Jesus kommt Gott uns besuchen. Und was da dann alles passiert ist, ist halt genial. Und dann zu Pfingsten. Da ist der Heilige Geist nicht nur auf einen Menschen gefallen, nicht nur auf den Menschen, der gleichzeitig auch Gott ist, nicht nur auf Jesus, sondern der Heilige Geist ist erst auf die 120 gefallen und dann haben sich die 3000 taufen lassen. Der Heilige Geist ist auf die auch noch gekommen und später dann auch noch auf Cornelius und seine Leute und vorher in Samaria. Das gehört aber alles zum selben Ding dazu, weil es der Tempel ist. Dieser neue Tempel, der sich dieser dreifachen Weise zeigt, der einzelne Christ, 1. Korinther 6, die Gemeinde vor Ort, 1. Korinther 3 und die Gemeinde durch Raum und Zeit, Epheser 2. Und das zeigt sich. Und jetzt ist der Tempel neu geweiht und all die Dinge, die wir bei Jesus sehen konnten, können wir eigentlich auch bei uns sehen. Jesus sagte, wer an mich glaubt, wird die Dinge tun, die ich tue und wird noch größere Dinge tun. Wie machen wir das? Sagt ihr direkt danach, was ihr in meinem Namen bitten werdet, oder dieses Wort bitten kann auch einfordern oder befehlen heißen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Also der Tempel ist eingeweiht, Gott ist eingezogen, um zu zeigen, da bin ich jetzt. Da sprach Salomo. Der Herr hat gesagt, er wolle im Dunkel wohnen. Ja. Zum einen dort im Dunkeln des Allerheiligsten. Da ist kein Licht reingekommen. Nur ein bisschen von dem Licht, des siebenarmigen Leuchters, der Menorah, wenn der hohe Priester einmal im Jahr da hineinging. Und wenn man den Vorhang quasi erneuert hat, aber da haben alle nicht reingeguckt. Der wurde tatsächlich häufiger erneuert. Das heißt, als Jesus gestorben ist und der Tempelvorhang zerriss, man hatte einen in Vorrat. Aber der war halt unglaublich dick. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie dick, aber sehr. Also war nicht nur so ein Wandteppich, wie wir ihn heute kennen. Gott will im Dunkeln wohnen. Und das hat sich in Jesus auch nochmal gezeigt. Jesus kommt hinein in diese Welt und dann heißt es in Jesaja, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Und dann kommt dieser schöne Vers, den wir von Weihnachten vor allem noch kennen. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält ewig Vater, Friedefürst. Und dann geht es noch ein bisschen weiter, aber das kann ich gerade nicht mehr. Jesus ist hineingekommen in die Dunkelheit der Welt als das Licht Gottes. Hat er ja auch gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und dann sagt er von uns auch, ihr seid das Licht der Welt, weil auch wir plötzlich mitten hinein in die dunkle Welt kommen. In uns wohnt Gott gewissermaßen auch schon im Dunkeln, weil wir halt trotzdem immer noch sündige Menschen sind. Und auf der anderen Seite hat er sich trotzdem in uns verherrlicht. Und wir sind als sein Tempel mitten in der dunklen Welt um uns herum. Dort, wo er uns hingestellt hat. Und dort sind wir Licht. Da sollen wir nicht Licht sein, da sind wir Licht. Dadurch, dass wir da sind. Manchmal muss man trotzdem an manchen Punkten aktiv werden, da wo Gott es verlangt. Aber ansonsten ist tatsächlich an manchen Punkten wirklich einfach nur da sein. So habe ich nun ein Haus gebaut, dir zur Wohnung und einen Sitz, da du ewiglich wohnest. Also ewig tatsächlich, eigentlich für immer. Er ist ja ausgezogen, aber es kommt nämlich noch einmal wieder Hesekiel dran. Ganz am Ende vom Hesekielbuch wird ein dritter Tempel erwähnt. Das haben die zum Teil umgesetzt beim zweiten Tempel, haben nicht alles verstanden, haben gesagt, das macht der Messias dann. Und die planen jetzt ja auch den dritten Tempel erneut. Und sagen auch da, was wir nicht verstehen, das macht der Messias dann. Aber es wird ein dritter Tempel kommen und die Herrlichkeit Gottes wird wieder einziehen. Gott wird wieder unter seinem Volk wohnen und das wird für die Zeit sein, bis Himmel und Erde tatsächlich vergehen. Das werden wir dann auch noch mitkriegen. Und der König wandte sein Antlitz und segnete die ganze Gemeinde Israel, während sie stand. Vielleicht haben wir es auch daher, dass wir aufstehen zum Segen, wobei das auch für uns ein Zeichen ist, okay, jetzt gehen wir wieder hinaus in die Welt. Und jetzt steht hier der König und segnet. Haben wir bei David auch schon gehabt. Ich dachte, das sei für die Priester. Ja. Aber der König hat eine ganz besondere Aufgabe. Der König hat prophetische und priesterliche Aufgaben, wobei nicht ganz so wie der Priester. Das merken wir später noch beim König Usia. Aber trotzdem, der König segnet. Und Petrus schreibt es später in seinem ersten Brief in Kapitel 3, dass wir zum Segnen berufen sind. Wir haben die Lizenz zum Segnen. Und ein Segen ist nicht unbedingt nur immer, dass man irgendwelche Formeln spricht, sondern dass man tatsächlich auch einfach nur sagt, Herr segne ihn oder dass man guten Tag wünscht. Grüß Gott. Solche Kleinigkeiten sind tatsächlich auch schon ein Segen, dass man den Leuten Gutes sagt. Und dann letztlich aber natürlich ganz besonders Gottes Segen. Und das ist der Grund, warum ich immer gerne den aaronitischen Segen, also den der letzten Sonntag beim Bezirkssommerfest dran war, den ich immer am Ende spreche, weil das ist der Segen, der im Tempel immer gesprochen wurde. Und da wir der Tempel sind, spreche ich ihn auch gerne. Und ich spreche ihn tatsächlich auch in der Variante, wie wir ihn aus der Luther-Übersetzung kennen, nicht in abgewandelter Form, keine eigenen Segnungsversuche. Ich kann es sowieso nicht besser machen als das Wort Gottes. Also mache ich es so, wie ich es kann. Also er segnete die ganze Gemeinde Israel und sprach: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der durch seinen Mund meinem Vater David zugesagt und es mit seiner Hand erfüllt hat, als er sagte: Seit der Zeit, dass ich mein Volk aus Ägyptenland geführt habe, habe ich keine Stadt erwählt aus allen Stämmen Israels, ein Haus zu bauen, das mein Name da selbst sein sollte. Und ich habe auch keinen Mann erwählt, dass er Fürst sein sollte über mein Volk Israel. Aber Jerusalem habe ich erwählt, dass mein Name da selbst sei. Und David habe ich erwählt, dass er über mein Volk Israel Herr sei. Geht's zurück auf verschiedene Verheißungen. Einmal, Gott hat David erwählt. Israel hat gesagt, wir wollen einen König. Gott hat gesagt, gut, kriegt ihr, aber zu meinen Konditionen. Erstmal haben sie zu ihren Konditionen bekommen, Saul. Und dann einen Mann nach Gottes Herzen, nämlich David. Das heißt nicht sündlos, aber einer, der bußfertig war. Einer, der gesagt hat, ich tue Buße. Das heißt, ich gestehe ein, da bin ich dem Wort Gottes gegenüber falsch eingestellt. Das kann sich sogar manchmal in Frömmigkeitsströmung zeigen. Ich tue Buße und ich kehre um zu dem Wort Gottes. Darum war David ein Mann nach dem Herzen Gottes. Den hat Gott erwählt. Der Gott mit ganzem Herzen gedient hat und alle Könige Israels haben sich später an König David messen lassen müssen. Auch wenn David seine Fehler hatte. David und Bathsheba und noch andere Sachen. Aber trotzdem, an David wurden sie gemessen. Dann hat er Jerusalem erwählt. Das sehen wir halt dadurch, dass David dorthin gegangen ist, dass er dort den Tempelplatz gefunden hat und dass Gott es tatsächlich auch bestätigt hat. Jetzt vor allem dadurch, dass er dort eingezogen ist. Das hat er die Jahrhunderte vorher nicht gemacht. Aber jetzt, sagt er, jetzt ist die Ruhe da. Bin mir nicht sicher, ob wir heute dazu kommen, aber es wird tatsächlich dann erwähnt in dem Zusammenhang, da kommt die Ruhe. Israel kommt zur Ruhe da, wo Gott einzieht. Und dann noch, dass es David zugesagt wurde. Das ist das, dass David gesagt hat, ich möchte gerne dem Herrn ein Haus bauen. Und Nathan hat erst gesagt, ja, mach. Und dann, Moment, Gott hat zu mir gesprochen in der Nacht. Doch nicht. Aber du bekommst selber ein Haus gebaut. Wortspiel, dass Gott, Wortspiel mit dem Wort Sohn. Das passt im Hebräischen nämlich wunderbar. Dass David ein Haus bekommt, eine Dynastie. Er bekommt seinen Sohn und dieser ist sein Nachfolger und natürlich dann noch der ultimative Blick auf Jesus. Das hat ein paar Jährchen gedauert und trotzdem hat Gott es durchgezogen. Muss ich mir immer wieder sagen, müssen wir uns alle immer wieder sagen, Gott nimmt sich die Zeit. Er braucht sie nicht unbedingt, aber er nimmt sich die Zeit. Es ist höchst selten, dass er eine Sache versagt und dann sofort passiert. Und woran das genau liegt, weiß ich auch nicht. So. Und als mein Vater David im Sinn hatte, dem Namen des Herrn, des Gottes Israels ein Haus zu bauen, sprach der Herr zu meinem Vater David, du hast wohlgetan, dass du im Sinn hast, meinem Namen ein Haus zu bauen. Doch nicht du sollst das Haus bauen, sondern dein Sohn, der von dir kommen wird. Der soll meinem Namen das Haus bauen. Genau das, was ich gerade schon erwähnt habe. Und das Interessante ist auch, seinem Namen soll das Haus gebaut werden. Gottes Name wohnt dort. Und wenn wir der Tempel Gottes sind, wohnt sein Name auch in uns. Wir wissen nicht genau, wie Gottes Name jetzt ausgesprochen wird. Man nimmt an Jahwe. Nimmt man an. Aber das Tolle ist, wir haben Gottes zweiten Namen, nämlich den als Mensch, Jesus. Und im Namen Jesu steckt das alles drin. Jesus, Jehoshua heißt, der Herr rettet. oder der Herr hilft. Und das ist alle mögliche Art von Hilfe. Kann sogar die Heilung bedeuten. Das wäre jetzt in irgendeinem Psalm, bin mir gerade nicht sicher. Auf alle Fälle heißt es da, lass leuchten dein Antlitz, so genesen wir. Und das Wort genesen ist eigentlich, so werden wir gerettet. Ich glaube, die neueste Luther-Übersetzung hat sich auch gesagt, boah, Moment mal, genesen kann man da nicht sagen. Nee, 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 wir werden gerettet. Aber tatsächlich steckt das auch mit drin. Gott lässt seinen Namen dort wohnen. Und ihr dürft gerne in der Bibel gucken, wo Gottes Namen überall vorkommen. Wo dann irgendwie in Verbindung mit Gott etwas steht. Und das ist manchmal nicht leicht zu finden. Daher muss man verschiedene Übersetzungen nehmen. In der Lutherbibel zum Beispiel heißt es in Psalm 65, du erhörst Gebet, darum kommt alles Fleisch zu dir. Wenn man das jetzt wörtlich übersetzt, du bist der Erhörer des Gebetes. Und das ist schon wieder ein Name, ein Titel. Du bist der Erhörer. Du bist der, der die Gebete hört. Und darum kommt alles Fleisch zu dir. Das ist übrigens auch nochmal interessant. Also Salomo betet jetzt hier und es geht gleich auch nochmal mehr ums Gebet. Aber tatsächlich einer der Gründe, warum wir zu Gott kommen sollen, ist, weil er Gebet erhört. Da haben wir auch uns manchmal unsere frommen Floskeln zusammengepackt, warum Gott den Gebete nun nicht erhört und alles. Aber erstmal sagt die Bibel, Gott erhört Gebet. Gott ist es, der Gebete hört und erhört. Und wenn es dann irgendwas anderes, das ist dann ganz anders. Und das ist, was Jesus dann auch meint, wenn er sagt, in meinem Namen beten. Das ist genau wieder dieses mit dem Namen, weil Jesus der mobile Tempel ist und sein Name wohnt auch in uns. Was wir im Namen Jesu bitten, das werden wir bekommen. Also im Einklang mit seiner Natur und mit seinem Willen. Was Jesus uns tun will. Und dann dürfen wir in der Bibel mal gucken. Was will er denn tun? Also auf alle Fälle schon mal das, was sein Name hergibt. Die Erlösernamen Gottes, andere Namen Gottes, alles Mögliche dabei. Darauf dürfen wir uns berufen, wenn wir seinen Namen anrufen. Also sein Name wohnt dort. Und dann ist es eben dieses, dass nicht David bauen sollte, sondern Salomo. Und sagt, nun hat der Herr sein Wort wahrgemacht, dass er geredet hat. Denn ich bin zur Macht gekommen an meines Vaters Davids Statt und sitze auf dem Thron Israels, wie der Herr zugesagt hat. Und habe dem Namen des Herrn, des Gottes Israel, ein Haus gebaut. Also da kommt wieder der Name vor. Das ist nochmal eins, das zweite Gebot nach lutherischer und katholischer Zählung, das dritte Gebot nach reformierter, jüdischer und orthodoxer Zählung. Wichtig ist, dass man es hält. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Der Name wohnt dort und der Name ist für uns zuallererst zur Rettung da. Dafür, dass uns geholfen wird. Aber darauf dürfen wir uns zu 100% verlassen. Und das hat Gott in seinem Wort festgelegt, wer den Namen des Herrn anrufen wird, wer sich darauf beruft, der wird gerettet werden. Und wenn die Hilfe manchmal auch etwas braucht, um jetzt Paul Gerhardt zu zitieren aus dem Lied Gib dich zufrieden, braucht gleich die Hilfe in etwas lange. Wird sie denn auch endlich kommen? Wird dir bei allem Angst und Bange, sei getrost, es ist ein Frommen, das heißt, es ist für dich gut. Was lange zieht, fasst man gewisser, was lange wirkt, fasst man gewisser und was verzieht, wird desto süßer. Gib dich zufrieden. Und eine andere Strophe, wenn ich schon bei dem Lied bin, heißt dann auch, sprich nicht, ich sehe keine Mittel, wo ich sehe, ist nichts zum Besten. Denn das ist Gottes Ehrentitel, helfen, wenn die Not am größten. Wenn ich und du ihn nicht mehr spüren, tritt er herzu, uns wohl zu führen. Gib dich zufrieden. Wenn ihr den ganzen Text mal lesen wollt, sind es 15 Strophen, die Melodie ist ein bisschen sperrig, aber eigentlich sehr schön, im evangelischen Gesangbuch Nummer 371. Lohnt sich. Und wenn ihr es nicht singen könnt oder wollt oder mögt, lest den Text wenigstens mal. Der ist wundervoll. Und ich habe die Lade hineingebracht, in der die Tafeln des Bundes des Herrn sind, den er mit den Israeliten geschlossen hat. Die Bundeslade war jetzt seit über 100 Jahren nicht mehr im Heiligtum. Wurde zum Ende der Richterzeit Elis genommen und ist dann bei den Philistern gewesen, ist wieder zurückgekommen und alles. Salomos Richterzeit waren 20 Jahre. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob da noch eine Lücke dazwischen ist. Auf alle Fälle nach Salomo kam Saul mit 40 Jahren, das heißt, wir haben 60 Jahre. Und dann kam Davids Königherrschaft, 40 Jahre. Während der 40 Jahre hat er zwar die Bundeslade geholt, aber nicht wieder ins Heiligtum. Und jetzt haben wir bei Salomo nochmal, ich glaube im 7. Jahr hat er angefangen, das muss ich selber noch mal gucken. Im vierten Jahr, also 4, und dann hat er 7 Jahre gebraucht für den Tempel, also im 11. Jahr seiner Herrschaft, 111 Jahre mindestens, die Bundeslade nicht im Heiligtum war. Also das ist jetzt hier auch ein historischer. Also, so. Und er, Salomo, trat vor den Altar des Herrn, angesichts der ganzen Gemeinde Israel, und breitete seine Hände aus. Hat seine Hände ausgebreitet, so nach oben gestreckt. Das ist die Gebetshaltung im Judentum bis heute. Das ist nichts, etwas von den Charismatikern erfunden wurde. Und Pfarrer machen das oft auch, wenn sie vorne am Altar stehen. Manche halten die Hände nur so leicht hoch, aber manche wirklich so richtig nach oben. Warum macht er das? Weil er jetzt betet. Er betet, und zwar wo? Am Altar. Der Altar spricht vom Gericht. Der Altar ist der Ort, an dem der Rauch des Opfers aufsteigt. Und warum ist das so? Warum ist das so wichtig? Weil unsere Gebete eine gewisse Färbung brauchen. Unsere Gebete brauchen die Färbung des Blutes Jesu. Das ist nochmal das Beten im Namen Jesu. Meine eigenen Gebete sind voller Selbstsucht. Aber wenn sie eingefärbt sind mit dem Blut Jesu, dann habe ich eine Chance vor Gott. Dann habe ich eine Chance, dass ich nach seinem Willen bete und dass er mich deswegen hört und dass ich deswegen auch bekomme, was ich erbitte. Darum am Altar beten. Nicht, dass man sich partout zu Hause einen Altar bauen müsste, das ist auch in Ordnung. So einen kleinen Hausaltar, um dort Gebete zu sprechen, aber muss auch gar nicht sein. Aber das Wichtige ist, in Jesu Namen, in Übereinstimmung mit Jesus und vor allem mit seinem Opfer. Es ist nicht aufgrund irgendeiner Sache, die ich gemacht hätte, sondern aufgrund dessen, was Jesus gemacht hat. Gott tut die Dinge nicht, weil wir so würdig wären, sondern er tut sie um seines Namens willen und um Jesu willen. Darum tut er es. Und wenn wir daran festhalten, wenn wir ihn daran packen, dann wissen wir, dass wir es bekommen. Und das habe ich die letzten Male auch schon gesagt, muss ich mir auch immer wieder selber nochmal wieder eintrichtern. Das kann sein, dass es in dem Augenblick sofort passiert. Es kann sein, dass wir ein bisschen länger dem Teufel widerstehen müssen. So. Und wenn er seine Hände ausbreitet, darauf weist Paulus hin, im 1. Timotheusbrief müsste es sein, ich will, dass alle Männer an allen Orten, zu allen Zeiten heilige Hände aufheben. Dass die Männer beten. Eigentlich sogar so, dass es sichtbar ist. Ich wage zu behaupten, dass wir sollten es erstmal wieder einüben, dass wir überall beten. Weil es gerade für Männer ist das, deswegen besonders wichtig, dass Gott es sagt durch Paulus. Und an anderen Stellen aber auch wirklich, dass es deutlich wird, dass es sichtbar werden kann. Dass die Menschen um uns herum bemerken, der gehört zu Jesus. Und tatsächlich auch das, wo wir uns zu Jesus stellen, dass er sich zu uns stellt. Aber Salomo hatte eine Kanzel aus Kupfer gemacht, also jetzt keine Kanzel, wie wir es aus der Kirche kennen, aber halt wirklich schon so ein Podest, dass er draufstehen konnte, dass man ihn besser sehen konnte, und mitten in den Vorhof gestellt. 5 Ellen lang und breit und 3 Ellen hoch, also eigentlich eher ein Podest. Auf die trat er und fiel nieder auf seine Knie angesichts der ganzen Gemeinde Israels und breitete seine Hände aus den Himmel. Was heißt das, dass er sich auf die Knie wirft? Er, der König Israels, fällt nieder vor Gott. Er demütigt sich vor dem ganzen Volk und sagt, ich habe es nötig, dass ich vor dir knie, weil du der König bist. Ich bin nur dein Stellvertreter hier auf Erden. Und er sprach, Herr, Gott Israels, es ist kein Gott dir gleich, weder im Himmel noch auf Erden. Und du hältst den Bund und die Barmherzigkeit deinen Knechten, die vor dir wandeln, von ganzem Herzen. Also es ist kein Gott dir gleich. Was heißt das? Gibt es noch mehr Götter? Ja und nein. Vom hebräischen Sprachgebrauch her ist jeder, der Macht hat, ein Gott. Und das sind zum einen die mächtigen Wesen. Das können die Engel sein. Also die Engel können als Götter bezeichnet werden. Sie werden auch Söhne Gottes genannt. Und tatsächlich sind sogar die Richter auf Erden Götter, weil die Gottesgerechtigkeit auf die Erde bringen sollen. Das ist ein ganz großer Streitpunkt in Johannes 10. Da zitiert Jesus dann aus einem Psalm, wo dann heißt, es steht nicht auch geschrieben, ihr seid Götter. Also, wir sind in einer gewissen Art und Weise Götter. Aber das nur, weil wir Gott vertreten. Aber es ist keiner ihm gleich. Was heißt das? Er ist der Schöpfer. Wir anderen sind alle Geschöpfe. Und darum, selbst wenn man einen anderen Gott quasi in seinem Leben hat, der Gott Israels steht drüber. Also in dem Fall jetzt kein Gott, den man anbetet und so weiter, also kein Götzen, sondern auch wenn man weiß von anderen Mächtigen, aber Gott steht drüber. Und dann eben, du hältst den Bund und die Barmherzigkeit deinen Knechten. Also den Bund, das, was Gott versprochen hat, das bricht er nicht. Das hält er bis in Ewigkeit. Und das sehen wir auch hier auf dem Abendmahlstisch. Das sehen wir in Brot und Wein. Das sehen wir da drin, wo er seinen Bund mit uns geschlossen hat, und den hält er. Und das, was er dazu gesagt hat, zum Beispiel eben das mit dem Gebet, das gilt. Es gilt auch da alles, was das, was Jesus zum Heiligen Geist gesagt hat. Auch das gilt, dass uns der Heilige Geist führt und dass er uns in die Wahrheit leitet und noch viel mehr. Und die Barmherzigkeit, dass Gott nicht über die Sünde hinweg sieht, aber dass er sagt, weil das Blut Jesu gilt, dann kann ich dir barmherzig sein. Darum muss ich dich nicht behandeln, wie du es verdient hättest, sondern ich kann dich so behandeln, wie Jesus es verdient hat. Und zwar deinen Knechten, die vor dir wandeln von ganzem Herzen. Was heißt von ganzem Herzen? Gucken wir uns David an. Zwar auch mit Fehlern, aber bereit einzugestehen, ich habe gesündigt und ich brauche Gottes Vergebung, ich brauche das Blut Jesu. Und dann mitunter vor den Leuten auch zu sagen, hier, da habe ich Mist gebaut, bitte vergib mir. Nun, Herr, na Moment, du hast deinem Knecht David, meinem Vater, gehalten, was du ihm zugesagt hast. Also nochmal, Gott hält sein Wort. Mit deinem Mund hast du es geredet und mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie es heute ist. Nochmal Jesus mit hinein. Jesus sagt, der Menschensohn muss jetzt nur, wir gehen hinauf nach Jerusalem und dort wird alles geschehen mit dem Menschensohn, wie es von ihm geschrieben ist. Und beschreibt es dann eben nochmal, dass er ans Kreuz geht und wieder aufersteht. Er hat durch seinen Mund geredet und mit seinem Arm, wo die Nägel durchgegangen sind, da hat er es erfüllt. Arm kann übrigens mit Hand oder Macht auch übersetzt werden, also mit Gottes Macht. Gott hat es mächtig durchgesetzt. Und zwar nicht einfach vom Himmel fallen lassen, sondern durch der Menschen Hände. Und da dürfen wir auch immer wieder gucken, was haben wir zu tun? Wo haben wir Gottes Worte auszusprechen und wo haben wir Gottes Hände zu sein? Beides ist möglich, dass es Gottes Arm bewegt, wenn es in seinem Namen geschieht. Nun, Herr, Gott Israels, halte deinem Knecht David, meinem Vater, was du ihm zugesagt hast. Also einmal so, du hast ihm zugesagt, du hast es gehalten und jetzt halte es ihm weiter. Es soll dir nicht fehlen an einem Mann, der vor mir steht, der auf dem Thron Israels sitzt, sofern deine Söhne ihren Weg bewahren, dass sie wandeln in meinem Gesetz, wie du vor mir gewandelt bist. Hat sich halb erfüllt, halb nicht. Also er hat sich komplett erfüllt. Die Söhne Davids sind halt nicht wirklich vor Gott gewandelt. Haben wir im 2. Königebuch schon bemerkt. Und das ist so schlimm gekommen, dass halt Josefs Vorfahre Jechonja einen Fluch bekommen hat. Aber Jesus als der Davidssohn, der von Josef quasi adoptiert, die Königslinie bekommen hat und von Maria über Nathan den Titel Davidssohn, der ist die ultimative Erfüllung davon. Nun, Herr Gott Israels, lass dein Wort wahr werden, dass du deinem Knecht David zugesagt hast. Das ist tatsächlich, also wirklich etwas, das wir machen dürfen und machen sollen. Dass wir Gott sagen, das hast du zugesagt, das hast du auch gehalten und jetzt halte auch das andere. Jetzt halte auch das andere, was du versprochen hast. Und das dürfen wir auch. Wir dürfen es Gott sagen. Manchmal auch mit Schreien und Tränen und allem drum und dran. Und das macht Salomo jetzt hier auch. Also er schreit nicht, aber er fleht, dass Gott sein Wort weiterhält. Es ist kein ungläubiges Gebet. Aber es ist tatsächlich, du hast es getan, tu es weiter, weil Gott sich gerne bitten lässt. Nicht, dass er es nicht trotzdem machen würde. Aber es steckt eine viel größere Kraft da drin, wenn wir Gott bitten. Aber sollte Gott wirklich bei den Menschen auf Erden wohnen? Ja, das ist eine gute Frage, so wie wir drauf sind. Und wenn ich mich selber angucke, Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Und dann nochmal krasser, wie viel mehr, wie sollte es mein Herz tun, in dem er auch wohnt? Aber er tut's. Gott lässt sich herab, in diesem dreckigen Herzen zu wohnen. Und dort aufzuräumen, durch seinen Geist. Wende dich aber, Herr, mein Gott, zu dem Gebet deines Knechts und zu seinem Flehen, das du erhörst, das Bitten und Flehen deines Knechts vor dir. Ist auch nochmal interessant. Hier kniet Salomo, der König Israels ist, ein Bild für Jesus. Er kniet vor dem Altar, er kniet im Tempel, was ja auch alles ist, ein Bild ist für Jesus und betet. Was macht Jesus derzeit im Himmel? Römer 8, müsste Vers 34 sein, er vertritt uns vor Gott. Das macht der Heilige Geist übrigens auch, Römer 8, 26. Der Sohn und der Heilige Geist vertreten uns vor dem Vater. Wir beten gleichzeitig auch noch. Also wir sind schon mal zu dritt und beten zum Vater, der uns ja gute Sachen geben will. Und dann wird es eben manchmal auch trotzdem etwas länger dauern, aber es kommt. Und auch nochmal sehr interessant, jetzt kommt es hier ständig ums Gebet. Warum? Weil Gott später durch Jeremia sagt, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Nicht ein Haus des Opferns, sondern ein Haus des Gebetes. Warum? Weil Gott der Gott ist, der Gebete erhört. Da mache ich dann mal kurz Werbung für eine englische Predigt. Also wer von euch des Englischen mächtig ist, hat Vorteile bei YouTube. Times Square Church. Das ist eine Gemeinde in New York, ist gegründet worden von David Wilkerson. Die Predigt vom vergangenen Sonntag. The God Who Answers Prayers, müsste es heißen. Oder Who Hears Prayers, auf alle Fälle, es geht ums Gebet. Und da dann auch nochmal, wie wichtig es doch ist, zu beten und alles Mögliche dabei. Und wenn ihr nicht des Englischen so mächtig seid, es gibt die Möglichkeit, bei YouTube Untertitel einzustellen und die dann zur Not auch automatisch übersetzen zu lassen. Zur Not fragt ihr nach. Lässt sich aber relativ leicht rausfinden, wie man es macht. Auf alle Fälle, circa eine Stunde lang die Predigt, aber mal anhören. Und sonst vielleicht auch mal zwischendurch pausieren und dann weiterhören. Weil es so wichtig ist. Gottes Haus ist ein Haus des Gebetes. Seine Gemeinde soll Gebet sein. Und das ist nicht nur das Treffen nach dem Gottesdienst am Sonntagabend bei uns, sondern tatsächlich auch, was wir in der Gemeinde passiert, wenn wir singen, wenn wir Gott loben, wenn wir dann halt beten. Oder wenn wir uns während der Predigt mit Gott über das unterhalten, was Gott halt durch den Prediger sagt. All das ist Teil des Gebetes. Und jetzt aber eben auch wirklich, dass er sagt, wende dich aber, Herr, mein Gott, zu dem Gebet deines Knechts und zu seinem Flehen, dass du erhörst, das Bitten und Flehen deines Knechts vor dir. Es geht wirklich darum, dass Gott Gebet erhört. Dass er nicht sagt, nö, kommt ihr nur fürs Gebet bei mir an, brauche ich nicht, werdet erstmal selber groß. Nein, Gott ist der liebende Vater, der sich freut, wenn er was geben darf, der sich freut, wenn er gebeten wird. Und manchmal hat es seine Gründe, dass er eben nicht sofort damit rausrückt. Manchmal, dass wir Gott einfach auf eine andere Weise kennenlernen müssen. Manchmal, dass der Teufel halt sich dagegen sträubt. Aber Gott will Gebet erhören. Und wenn es halt dann hier beim Tempel ist, wunderbar. Lass deine Augen offen sein über diesem Hause, Tag und Nacht, über der Stätte, von der du gesagt hast, du wollest deinen Namen da selbst wohnen lassen, dass du hörst das Gebet, das dein Knecht an dieser Stätte beten wird. Und dass dein Knecht ist in diesem Fall jeder, der Gott dient. Das ist jetzt in diesem Fall gerade Salomo, und das ganze Volk hört es und betet gewissermaßen mit. Und zum anderen ist es dann aber jeder einzelne Gottesgläubige. So höre nun das Flehen deines Knechts und deines Volkes Israel, wenn sie bitten werden an dieser Stätte. Höre es von der Stätte deiner Wohnung vom Himmel her. Und wenn du es hörst, wollest du gnädig sein. Er handelt uns barmherzig und er soll gnädig sein, wenn er unsere Stimme hört, wenn er unser Gebet im Tempel hört. Das ist eben das Mitschwingen, nicht nur der Tempel damals in Jerusalem, sondern auch in Jesus, in der Gemeinde, durch den Heiligen Geist. Das Gebet soll Gott hören und das hat er zugesagt, Jesus, als er gesagt hat, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Und da gibt es noch andere Verse, 15,7, 15,16 und 16,23, 24. Und dann noch im ersten Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 22 müsste es sein und Kapitel 5, Vers 14 und 15. Ich mag mich ein bisschen vertan haben bei den letzten Versen, aber auf alle Fälle da steht's. Das Gebet, das Gott erhören will. Er will es tun. Und dann gnädig sein. Dieses gnädig, das kommt von dem hebräischen Wort für Lager aufbauen. Oder für Lager. Chana ist zum einen die Gnade, aber Machane ist das Lager. Chana heißt auch lagern. Und wenn es dann zum Beispiel heißt, der Engel des Herrn stellt ein Lager auf, um die, die ihn fürchten. Da ist das dieses gnädig sein. Da ist der Schutz da vor dem Feind. Denn der Dieb kommt zu rauben, zu schlachten und umzubringen. Jesus hat dann gesagt, aber ich bin gekommen, damit sie das Leben im Überfluss haben. Da ist ein Schutzwall der Gnade Gottes, auf den wir uns verlassen dürfen. Und das ist gut und richtig und wichtig. Gott ist gnädig da, wo wir in seinem Namen zu ihm kommen. Und ja, an der Stelle höre ich jetzt für heute auf. Das passt soweit. Weil ich schaffe das ganze Kapitel sowieso nicht und dann geht es nächstes Mal nochmal mehr ums Gebet. Also beschäftigt euch ruhig in der Woche nochmal mit Gebet und werdet dann sehen, dass Gott eure Antworten gibt, bei denen ihr Fragen habt. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir, dass du uns gnädig bist. Danke, dass du Gebet erhörst. dass du uns gesagt hast, du willst Gebete erhören. Stärk du uns, auch wenn wir gleich noch an deinen Tisch kommen, dass du uns zugesagt hast, dass du die Gebete erhörst, die im Einklang mit dir sind, die durch dein Opfer zu dir gebracht werden, wo wir sagen, wir sind es nicht wert, aber du bist es wert und darum dürfen wir ganz dreist bitten. Und das bitten und erwarten wir in deinem heiligen und lebendigen Namen. Amen.